Im Prinzip lese ich dasselbe noch einmal vor, was gerade der Chor gesungen hat. In Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Matthäus 28, 1 bis 10. Nach dem Sabbat aber, als es zum ersten Tag der Woche aufleuchtete, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Aus Furcht vor ihm aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel jedoch begann und sprach zu den Frauen: Ihr sollt euch nicht fürchten, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten hinzu, ergriffen seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da sagt Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, und dort werden sie mich sehen. Vor wenigen Wochen ist ein großes Unglück geschehen, wo viele Leute ihr Leben verloren haben in der See. Vor wenigen Tagen war eine Art Totenbefreiung aus dem stählernen Sarg in der See, wo viele Tote über 100 befreit wurden. Aber wovon wurden sie befreit? Sie wurden von ihrem Stahlsarg, dieser gekenterten Fähre, befreit. Aber sie wurden nicht vom Tod befreit. Sie wurden nur befreit, um neu beerdigt zu werden, nämlich dort, wo ihre Angehörigen wohnen, zu Hause. Aber die Frage, sind sie zu Hause? Heute an Ostern geht es auch um eine Totenbefreiung, die verhindert werden sollte. Aber um eine ganz andere Freiheit, die dieser Tote bekam. Nicht um neu beerdigt zu werden, sondern um zu leben. Das sollte eigentlich verhindert werden, denn Jesus hatte es angekündigt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde, wenn er stirbt. Er hatte seinen Freunden und vor allen Dingen aber seinen Feinden nur einen Beweis seiner göttlichen Sendung angeboten, und zwar das Zeichen des Jona. Ein Zeichen ist ja ein Mittel der Verständigung ohne Worte, so wie ein Satzzeichen, da steht nichts drin, das verstärkt nur das, was davor war, oder gibt ihm einen entscheidenden Akzent oder ein Verkehrszeichen, da stehen manchmal zwar Worte drauf, aber meistens nur Symbole. Ein Mittel der Verständigung ohne Worte. So gab Jesus seinen Feinden dieses Zeichen des Jona und sagte, wie dieser Jona 3 Tage im Bauch dieses Meerungeheuers war, würde der Sohn 3 Tage in der Erde sein, der Sohn des Menschen, und dann auferstehen. Und deshalb wurde das Grab bewacht. Es war sozusagen eine Wache für den Tod, eine Wache gegen Diebstahl. Mit einem Siegel war das Grab geschützt, damit nichts passieren konnte. So eine römische Wache bestand wahrscheinlich meistens aus 4 Personen, und da die ja auch mit Schichtwechsel arbeiteten, brauchten sie wahrscheinlich 8 bis 12 Soldaten, um dieses Grab zu bewachen, rund um die Uhr. Heute nennt man solche Personen FIP, das heißt Very Important Persons. Sehr beeindruckende, berühmte Persönlichkeiten, die werden rund um die Uhr bewacht. So ein deutscher Minister wird auch durch 12 Polizisten bewacht, rund um die Uhr, im Schichtdienst, mit Urlaubsregelung und allem drum und dran. Hier wurde also ein Toter bewacht, eine Wache gegen das Leben, eine Wache für den Tod. Die Frage ist, kann man, muss man Tote bewachen? Ein Engel kam und hat diesen ganzen Spuk beendet. Es kam ein kleines Erdbeben und dieser Stein wurde beseitigt. Die Wachen fielen um wie tot. Erstaunlich, sie wurden dem, den sie bewachten, ein Stück weit ähnlich. Wie tot fielen sie um. Und vorher stand auf diesem Stein ein Siegel von Menschen. Und jetzt saß auf diesem Stein ein Engel, ein göttliches Siegel. Gott hat sozusagen den Tod ausrangiert und hat Leben an seine Stelle gesetzt. Das war eine echte Totenbefreiung. Anders als wenn man nur aus einem Grab in das andere gelegt wird, um weiter tot zu sein. Diese Wächter fielen um wie tot. Die Aufgabe der Wächter war es, zu verhindern, dass mit Jesus irgendein Betrug geschehen könnte. Es war eigentlich eine gute Aufgabe, denn da wurde ausgeschlossen, dass man mit der Leiche Jesu irgendeinen Spuk getrieben hätte. Auch heute gibt es solche Wächter, die verhindern sollen, dass Menschen den lebendigen Jesus kennenlernen. Die meisten glauben das zwar nicht, aber es ist so. Diese Wächter waren Wächter der frommen Tradition. Sie sollten den Glauben an Gott aufrechterhalten und verhindern, dass Menschen Jesus vertrauen. Ist es nicht heute auch so, auch in Ostern, dass viele Wächter der frommen Tradition gerade an Ostern aufstehen, dass sie von dem Glauben an Gott reden, dass sie aus dem christlichen Glauben eine Art christliche Weltanschauung gemacht haben mit christlichen Grundwerten in der Politik oder sonst wo auch immer, ohne Jesus persönlich zu kennen. Ich persönlich habe in meinem Leben viele Jahre, ich muss sagen Jahrzehnte, zu Gott gebetet, ohne Jesus zu kennen. Ich war in einer gläubigen Tradition großgezogen worden und habe sie übernommen und verwirklicht und habe angefangen, Theologie zu studieren aus einer gläubigen Tradition, ohne Jesus persönlich zu kennen. Und ich denke, dass manchem heute Morgen es ganz ähnlich ist, dass er hier ist, weil er an Gott glaubt, weil er eine christliche Tradition verwirklicht und dass er persönlich Jesus nicht kennt. Wenn Sie ganz ehrlich sind, können Sie sich heute Morgen einmal fragen, wann habe ich zuletzt mit Jesus gesprochen? Und manche, wenn er ganz ehrlich ist, muss sagen, ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Und manche muss sagen, vielleicht vor einem Monat und ein anderer vielleicht vorhin, gerade vor 5 Minuten. Wächter der Tradition gibt es auch heute, die den Glauben an Jesus einschränken oder die Begegnung mit ihm verhindern. Sie haben nichts gegen Jesus, aber sie denken, dass es unnötig ist, an ihn persönlich zu glauben. Es ist sehr nötig, an Jesus zu glauben, und deshalb betone ich das heute Morgen ganz besonders stark. Eine christliche Weltanschauung ist genauso schlecht wie eine kommunistische oder sozialistische oder kapitalistische oder was auch immer für eine Weltanschauung ich nur hätte. Es geht nicht um eine Weltanschauung, sondern um eine Person. Und eine Person ist immer mehr als eine Anschauung. Ich habe mir in der Schweiz gerade beim Skilaufen viele schöne Berge angeschaut, aber ich lebe nicht mit diesen Bergen. Es geht um mehr als um Anschauen, es geht um Leben. Und hier geschah etwas Interessantes. Diese Wächter gerieten in Furcht und fielen um wie tot. Und die Frauen, die in Furcht kamen, denen wurde die Furcht genommen. Den einen wurde gesagt, fürchtet euch nicht, und die anderen sind in Furcht fast ums Leben gekommen. Es gibt ja so eine Art Schockzustand, wo Leute wie tot sind, obwohl keiner ihnen was getan hat. Denen ist körperlich überhaupt nichts passiert. Wie ist das, wenn Jesus auftaucht? Die einen werden ermutigt, sie kommen zum neuen Glauben. Das waren diese Freunde von Jesus, diese kopfhängenden Gläubigen, die wurden ermutigt. Hebt euren Kopf wieder hoch, vertraut Jesus. Und das anderen waren die, die sagten, Leben nach dem Tod gibt es sowieso nicht und bei Jesus erst recht nicht. Die waren schockiert. Die Frage, was bin ich? Bin ich so einer, der ermutigt wird? Oder einer, der seine Rechnung ohne den lebendigen Herrn macht und dann irgendwann schockiert endet? Bleiben wir erstmal bei denen, die schockiert sind, weil das ja die Ersten waren. Die fielen um wie tot. Es gibt viele Menschen, die ihre Rechnung ohne Jesus machen im Leben. Sie rechnen mit der Kraft der Sexualität als junger Mensch, mit der Kraft der Arbeit und des Wohlstandes als Älterer, mit der Kraft des Arztes, wenn sie noch älter werden. Und wenn sie dann ganz alt sind, weiß ich nicht, womit sie dann rechnen. Vielleicht rechnet manche, dass es irgendwie weitergeht. Ein bekannter Staatsmann, Philosoph und Spötter aus der französischen Aufklärung, Voltaire, hatte sein Leben ohne Jesus verbracht. Er hatte Christen aktiv behindert und verfolgt und vor seinem Tod festgestellt, ich habe auf das falsche Pferd gesetzt und kann das Pferd nicht mehr wechseln. Das heißt, er bekam eine tiefe Ahnung, dass er jetzt in die Ewigkeit geht, von der er behauptete, dass es sie gar nicht gibt, dass es gar keinen Gott gibt. Und er stellte fest, ich kann von diesem Pferd, auf dem ich sitze, nicht mehr herunter. Und so starb er mit einer furchtbaren, katastrophalen Verzweiflung, wissend, was auf ihn zukam. Vorher dachte er, so etwas gibt es gar nicht, was auf ihn zukommt, sondern da kommt nichts mehr. Wer glaubt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, muss das glauben, er kann es nicht beweisen. Es gibt allerdings viele gute Hinweise, die eigentlich das Gegenteil bezeugen. Bis hin zu den Leuten, die eine halbe Stunde klinisch tot waren und alle etwas zu erzählen haben, sie waren nicht ausgelöscht, sie waren immer noch da. Es gibt also Menschen, die haben ihre Rechnung ohne Jesus gemacht und werden irgendwann furchtbar erschrecken. Im Hebräerbrief steht, schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich wiederhole das, schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und manche von uns, wenn er heute Morgen diesen Tag nicht überleben sollte, würde in diese Hände des schrecklichen Gottes, das heißt nicht des schrecklichen Gottes, sondern in diese schreckliche Situation, in die Hände dieses lebendigen Gottes zu fallen, hineinkommen. Ich denke an Eltern, ich unterrichte ja Religion in der Schule, die sagten, ich möchte ihre Kinder doch angstfrei erziehen. Wie soll ich Menschen etwas von der Erlösung durch Jesus sagen, von der Erlösung, von der Furcht vor dem Tod, von der Erlösung aus diesem Gericht Gottes, ohne dass dabei Angstzüge sichtbar werden? Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass Sie Ihr Leben ihm anvertrauen können, sodass Sie dann in Hoffnung leben, mit einer ganz zuversichtlichen Lebenseinstellung jeden Tag weiterleben dürfen. Und dass der Tod für Sie nur eine Tür ist, die Sie öffnen, um hindurchzugehen und bei Ihrem Herrn Jesus zu sein, den Sie täglich schon kennen und lieben. Und das ist die Frage, bin ich so jemand, für den der Tod nur eine Tür ist, um Jesus noch deutlicher zu sehen und zu erkennen, als ich das heute schon tue. Personen kann man nur durch Gespräch kennenlernen. Ich kenne viele von Ihnen persönlich, weil wir uns schon unterhalten haben. Ich kenne eine Reihe von Ihnen nicht persönlich, weil wir noch nie miteinander gesprochen haben. Und so geht es Menschen mit Jesus. Die einen kennen ihn persönlich, weil sie mit ihm geredet haben und er ist kein Phantom, sondern er ist eine Person, die ich ansprechen kann, auch wenn ich sie im Moment noch nicht sehe. Ich rede jeden Tag gerne mit Jesus und lese jeden Tag gerne die Bibel, um ihn zu mir reden zu lassen. Ich las im Urlaub ein interessantes Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen kann. Es ist spannend und gut zu lesen. Der Tod eines Guru von einem jungen indischen Brahmanen geschrieben, der also zur obersten Priesterkaste gehört und der dort beschrieb, wie die Leute ihn schon als Gott verehrt haben. Und er dann durch verschiedene Erlebnisse und Begegnungen zum Glauben an Jesus kam. Unter anderem hatte seine fromme, hinduistisch fromme Mutter ihm gesagt, weißt du, wenn mal alle Gebete zu all diesen Millionen Göttern, die sie haben, nichts helfen, dann gibt es noch einen, zu dem du auch beten könntest, der heißt Jesus. Ist ja für einen Hindu kein Problem, an Jesus auch noch zu glauben. Denn ob ich jetzt 2 Millionen habe oder 2 Millionen und 1, Gott spielt keine Rolle. Und als er irgendwo im Wald war und so eine Giftschlange auf ihn zukam und er nicht ausweichen konnte und die Schlange schon zurückzuckte mit dem Kopf, um dann zuzuschlagen, da schrie er zum ersten Mal und erinnerte sich an diesen Jesus, von dem seine Mutter sagte, wenn alles nichts hilft, dann bete doch zu Jesus. Und er rief den Namen Jesus an und diese Schlange sank in sich zusammen und kroch in den Urwald zurück, ohne ihn zu beißen, denn dieser Biss wäre tödlich gewesen. Etwas Ähnliches hatte er später in einem Krankenhaus nach einer Operation noch einmal erlebt und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut, nachdem er vorher nachts aufstand, um, was weiß ich, irgendwelche Anbetungsübungen anderer Art zu machen, kannte er jetzt den lebendigen Gott durch Jesus. Vorher hatte er Yoga geübt. Interessant ist, der Name Yoga heißt auf Deutsch zusammengejocht. Joch ist ja so ein Ding, was man den Tieren auf den Nacken legt, um irgendetwas zu ziehen oder zu transportieren. Yoga heißt zusammengejocht, und zwar wird man zusammengejocht mit diesem Weltgeist Brahman, mit diesem Ursprung allen Seins, was mit Gott ja gar nichts zu tun hat. Eine verdünnte europäische Form davon ist autogenes Training, wo es letztlich aus meiner Sicht um nichts anderes geht, als um dieses Zusammenjochen mit diesem Weltgeist, auch wenn der nicht angebetet wird. Und er hatte immer für kurze Zeit Frieden im Herzen durch diese Yoga-Übungen. Und dann war der Friede sofort wieder weg. Er stritt sich mit seiner Tante und war aggressiv. Und er sagte, wir lernen doch, dass wir friedliche Leute sind, gewaltfrei leben, noch nicht mal ein Tier töten. Wie kann ich nur so aggressiv sein? Bis dahin, dass er jemand fast eine eiserne Hantel auf den Kopf geschlagen hätte. Er war entsetzt. Und dann lernte er Jesus kennen und merkte, da kommt ein Frieden in mein Leben, der viel größer ist, der diese Aggression abbauen kann, der mir Zuversicht schenkt zu einer Wiedergeburt, weil ich Jesus jetzt in mir habe. Er bekam seine Furcht genommen, er bekam Zuversicht. Und das finde ich gut für jeden, der heute Morgen hier ist. Was bedeutet es, wenn Jesus heute lebt? Es bedeutet für mich, dass ich an eine Erlösung für den Tod glaube. Viele Kranke hoffen ja auf eine Erlösung durch den Tod. Wenn sie dann diese Krebskrämpfe bekommen oder ähnliche Dinge und feststellen, wie furchtbar das ist, und dann den Tod als eine Erlösung herbeisehnen. Das kann ich sehr gut verstehen. Es ist sehr menschlich, sehr verständlich, aber wir brauchen darüber hinaus eine Erlösung für den Tod. Denn wenn ich wirklich gestorben bin und die Tür öffne und hineingehe in eine Ewigkeit ohne Jesus, dann war dieser Krebskrampf nichts im Blick auf den Schrecken, der auf mich zukommt. Ich brauche eine Erlösung für den Tod durch Jesus und eine Erlösung von dem Tod durch die Auferstehung, die er mir schenkt. Und wenn ich beides glaubend annehme und Jesus persönlich kenne, dann werde ich über den Tod hinaus mit Gott verbunden leben. Wir haben als Familie, so beim Skilaufen, wo wir gerade waren, öfters mal ein Picknick gemacht, und da es dort Wind hatte, haben wir uns so einen kleinen Schneewall gebaut, als Schutz vor dem Wind. Wir haben früher auch schon mal so Schneehäuser gebaut, macht Spaß, da rein zu kriechen, und das sieht schön aus, bis die nächste heiße Sonne kommt, dann wird es immer kleiner und schließlich fällt es zusammen. Was bedeutet es, wenn Jesus lebt, dann bedeutet es, dass ich in meinem Leben keine Schneehäuser bauen möchte. Keine Dinge, die in sich zusammenfallen, wenn sie vom Licht Gottes bestrahlt werden, sondern ich bete zu Gott, dass er durch Jesus Dinge in meinem Leben aufrichtet, die Ewigkeitswert haben. Und das ist eine Frage an Ostern für jeden von uns. Sind meine Lebensdinge, die ich aufbaue, solche Schneehäuser, oder sind es Dinge, die vor Gott wirklich zählen, weil sie durch Jesus, durch mich hindurch getan wird? Jesus lebt, und darüber bin ich sehr froh. Hier heißt es, ihr geht euch voran, um euch in Galiläa zu treffen. Wir wissen, dass Jesus 40 Tage lang seinen Freunden begegnet ist, teilweise in Jerusalem, teilweise in Galiläa. Ist ja kein Problem, waren nur 120 Kilometer dazwischen. Konnten also an beiden Orten ihm begegnen. Ist die Frage, wann begegnet der Einzelne von uns Jesus? Hat er auch so sein Galiläa, wo er jeden Tag mit ihm redet? Oder hat er nur eine Weltanschauung, wo er überhaupt nicht mit ihm redet, sondern nur christliche Grundwerte vertritt? Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, steht in der Bibel. Und der Name des Herrn ist der Name Jesus. Jesus kann Tote befreien, nicht nur, dass sie umgebettet werden von dem einen Grab ins andere, sondern dass sie aus dem Tod herauskommen. Ich glaube persönlich an die Auferstehung, weil ich an Jesus glaube, der auferstanden ist. Und das würde ich jedem wünschen, dass er vorbereitet ist, in der Ewigkeit sich an Jesus zu freuen. Diese Frauen fielen Jesus zu Füßen und haben ihn gehuldigt oder wörtlich heißt es, ihn angebetet. Ich habe mal ein Mädchen beobachtet, die so neben ihrem Freund stand und die hat ihn so angehimmelt, der war so ein Stück größer als sie. Es war sehr nett zu beobachten. Sie hat ihn angehimmelt. Das ist eigentlich eine Form von Anbetung. dass ich Jesus anhimmle und sage, Herr Jesus, ich lobe dich, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Haben Sie Jesus schon angebetet? Können Sie mal den Psalm 103 lesen oder den Psalm 145, um ihn anbeten zu lernen. Das macht Freude. Wenn ich Jesus anbete, steht Gott im Mittelpunkt. Dann stehen nicht meine Sorgen im Mittelpunkt, nicht meine Ängste oder meine Wünsche, sondern Gott, und ist ein Gott des Friedens und der Liebe. Die Botschaft von Ostern ist die, Jesus lebt. Wenn Jesus lebt, habe ich eine Erwartung über den Tod hinaus, weil ich an jemand glaube, der den Tod hinter sich hat. Ich rede jeden Tag mit ihm und möchte ihm zur Verfügung stehen, damit er in meinem Leben geehrt wird. Herr Jesus, du weißt, wer von uns dich kennt, weil er weiß, du liebst ihn. Du weißt, wer von uns dich überhaupt nicht kennt, weil er noch nie mit dir geredet hat. Du siehst die Sehnsucht und die Fragen in diesem und jenem. Schenke, dass sie zu dir durchdringen, zur persönlichen Anrede werden und Glauben an dich finden. Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand und auch das Leben von jedem, der dich unter uns sucht und dir gehören möchte. Hab Dank, dass der Tod keine Macht hat über uns, wenn wir an dich glauben, der die Auferstehung hinter sich hat und selbst die Auferstehung ist. So loben wir dich an diesem Tag.